Ja, das ist der Nebelspalter mit der Sommershow und heute einen ganz wichtigen, berühmten Gast, Christoph Blocher, Altbundesrat, Altnationalrat, Unternehmer und natürlich vor 30 Jahren, genau vor 30 Jahren, am 6. Dezember 1992, der grosse, unwahrscheinliche Sieger in dieser Abstimmung vom EBR. Wir wollen heute vor allem über den EBR reden, ein bisschen die Folgen vom EBR, aber auch sonst noch den Zustand vom heutigen von der heutigen Schweiz besprechen. Christoph Blocher, herzlich willkommen beim Nebelspalter.
Ja, grüezi, hallo.
Jetzt vielleicht die erste persönliche Frage. Wie haben Sie den 6. Dezember erlebt? Das war ein normaler Abstimmungssonntag, also natürlich eben nicht ein normaler, aber wie haben Sie den erlebt?
Also ich habe ihn zu Hause erlebt, vom Mittag weg hatte ich so ein kleines Radiohöhle, weil ich keinen Hörer habe und einfach die Abstimmungsresultate gehört. Und das schönste Resultat habe ich bekommen, es gibt eine Gemeinde, die hat 100% Stimmbeteiligung und keine einzige Ja-Stimme.
Das ist in Münstertal, oder?
Das ist Münstertal.
Das sind Sie jetzt Ehrenbürger, oder?
Gemeinde Lülisei, ja. Und da habe ich das nachher, ich weiß ja klar, wenn Sie der grösste Unternehmer sind, im Kanton Graubünden, hat viele Gemeinden, die Ihnen das Ehrenbürgerrecht anbieten. Und das habe ich angenommen von dieser kleinen Gemeinde, 35 Stimmberechtigte.
Das ist super.
Und die Vorgeschichte war eben die, ich bin überall an, während 12 Monate Vorträge, ich hatte über 200 Vorträge, warum man einstimmen müssen, weil ja alle Zeitungen, Fernsehen, Radio auf der anderen Seite waren, da haben wir ja jedem persönlich sagen. Und ich war auch im Münstertal, wo selten einer ankommt. Grosses Echo, der überfüllte Turnhallen in Santa Maria. Und ich wollte in die Kirche mit der Frau am Sonntag am Morgen auf dem Steier, weil die haben eine wunderbare Kirche mit Gemälde. Und die ist beleuchtet, aber mit einer Minutiere. Und wenn sie hinten einlaufen und drücken, zünden sie an, laufen sie vorne, löschen sie wieder ab, mit Zimmer gehen. Habe ich gesagt, jetzt gehen wir zu denen in den Gottesdienst. Ja. Ich bin ja nicht katholisch, aber dann kann ich dort hocken, dann nehme ich an, dann brennt das und dann sieht man es immer. Und dann sagt einer, aber sie, das können Sie nicht gehen. Morgen am Sonntag ist dort eine Fernsehübertragung. Und wenn Sie dort hocken, dann gibt es ja einen neuen Mais. Ich sage, ja, dann ist gut. Dann sagt der Gemeindepräsident von Lü, eben eine Gemeinde auf 1950 Meter oben.
Hoi.
Und im November, im kalten November, wir gehen morgen einen Alpgottesdienst auf 2100 Meter. Kommen Sie doch zu uns. Wir sind ja reformiert und Sie auch. Da habe ich gesagt zu meiner Frau, jetzt gehen wir dort durch. Wunderbarer, klarer Morgen war. Ich sehe heute noch den wunderbaren Ortler da, schneeweiß, von Italien, da einleuchten, oder? Und es hat ungefähr 30 Personen.
Das war ein
Stimmbürger. Ja, vielleicht sind da noch ein paar andere noch. Aber und wo ich heim bin, sagt der Gemeindepräsident, das wird Ihnen die Gemeinde nie vergessen, dass Sie da hochkommen an einen Halbgottesdienst und da teilnehmen. Sie werden sehen, da jetzt nicht viele Ja-Stimmen am 6. Dezember. Und als ich das Resultat gehört habe, habe ich zu der Frau gesagt, wir wären auch gescheiter in der Stadt Zürich, ein Halbgottesdienst.
Das wäre besser gewesen, ja.
Gut. Das war der Nachmittag gewesen. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe bis am Sonntag nicht geglaubt, dass wir gewinnen.
Also am Morgen sind Sie aufgestanden und haben das Gefühl gehabt,
ja, jetzt lange nicht. Heute kommt es aus und lange nicht. Ich glaube es nicht. Also die kleineren Kantone, auf die haben wir uns am Schluss gekommen. Vielleicht lange die Stände mehr, aber wenn wir nur Stände mehr haben, dann ist der Teufel nachher wieder los. Und gegen Abend hat es sich dann immer mehr abzeichnet und ist dann noch heiß gewesen. Und dann habe ich eine tiefe Dankbarkeit gehabt, dass das gelungen ist. Aber ich war nicht überschäumend Freude gehabt. Ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit immer auch wieder Zweifel gehabt, ob wir recht haben. Wenn, am Anfang sind wir ja nur das Zweite gewesen, der Otto Fischer und ich. Und dann mit der Zeit sind es immer mehr geworden, das ist ja gut. Aber wir sind immer weniger gewesen gegen das ganze Establishment. Alles, was Rang und Namen hat. Alle meine industriellen Freunde, alle Exporteure, dürfen nicht. Da habe ich mir gedacht, du kannst ja nicht allein recht haben und alle anderen falsch. vor allem zu Nacht, da sind dann die Angstträume gewesen. Und wenn die Sonne aufgegangen ist, habe ich schon wieder gewusst, aber wo man es dann gemacht hat und beschlossen hat, habe ich gesagt, jetzt habe ich recht. Dann, obwohl ein Journalist und so weiter gemieden haben die ganze Zeit, jetzt sind sie auf einen zugekommen wie Ferien. Mhm. Und ich habe dann aber nicht mehr mögen ans Fernsehen. Mhm. Ich war so kaputt von dem Abstimmungskampf. Ich habe eine Pressekonferenz gemacht in Oerlikon oben am Ding und habe gesagt, also etwas anderes mache ich nicht.
Das war am Montag, die Pressekonferenz?
Nein,
am Sonntag. Noch am
Sonntag oben. Ganz frisch. Ja. Und alle meine Mitkämpfer da, die haben da Höhenführer gemacht und fester und gesoffen und gemacht. Das ist recht. Und ich bin am 8. ins Bett.
Und nachher sind Sie auf Österreich, gell? Sie doch, oder?
Ja, aber erst nach 3 Monaten.
Aha.
Ich habe zuerst nicht gerade können, weil natürlich das Unternehmen noch ein bisschen fahren lassen. Es war eine Rezession, es war eine ganz schlimme Situation. Aber ich habe da bekommen, also Pharma-Produkte, wenn so kleine rote Kügel, dann hast du raus, das Höch bekommen da. Gefährlich.
Ja,
Aber das habe ich während, bis im Frühling gemacht. Und dann, im Frühling, habe ich gewusst, jetzt muss ich einfach aussetzen. Und zwar habe ich die ganze Frühlingssession geschwänzt und habe mich abgemolten. Das hat mir da noch nicht so besonders berührt, wo er ist und so. Mhm. Und dann bin ich in ein einsames Jagdhaus von Walter Frey in Österreich. Und 2 Stunden, wo also niemand vorfahren darf und man 2 Stunden muss laufen. Und meine Frau hat mir 3 Menü aufgeschrieben, die ich selber machen konnte. Ich bin kein guter Rucki, einfach. Also Bratwurst und Rösti, oder?
Also das können Sie heute noch, die Rezepte. Also Bratwurst und Rösti.
Dann Hörnli und Kacker.
Super, ja.
Und ich habe das Zeug mitgenommen und dort in den Kühlschrank können. Sie hat eine gute Infrastruktur gehabt. Und brötet die Servelau, die können aufschneiden und bröteln mit Reis. Und Salat habe ich auch gar nebenan.
Und wie lange sind Sie denn da oben gewesen?
3,5 Wochen.
Ganz allein?
Ganz immer allein,
selber
auch,
kochen?
Auch nicht, nichts.
Und zuerst alles Material mitgenommen?
Ja.
Und also immer, alle Würste
immer
und alles?
Immer gleich gemacht.
Ja.
Ich bin am Morgen früh aufgestanden. Hat's morgen gegessen, hatte ich auch gehabt. Brot, Anke, Konfi, Käse hatte ich gehabt. Und können Kaffee machen, oder? Also war alles gut gewesen. Und dann bin ich gelaufen. Jeden Tag, etwa vom 8. bis zum Abend um 6. Also ich kenne das Gebiet unglaublich. Das ist der höchste Berg, also das ist 2000 Meter. Ja, ich musste am Schluss noch Pfanne 4 müssen machen, wie der Weg da. Aber es war wunderbar.
Ja.
Und dort habe ich auch die Jacke kennengelernt, das Wild beobachtet, also eine andere Welt. Und der Walter Frey, der ja das Jagdhaus gehört hat, gesagt, man hätte mich filmen sollen, wo du gegangen bist, wo du heimgekommen bist, der Gesundheitsunterschied. Und als ich heimgekommen bin, das war am Sonntag, am Abend, mit dem Auto, meine Frau ist mich geholt in Dorf unten. Und dann sind wir über die Grenze gefahren und dann kommen wir in die Grenzkontrolle. Dann sagt der Dings, der Zöllner, aber ja, Blocher sind Sie das, aber Sie sind im Spital, sage ich, wieso? Da schauen Sie mal nicht der Aussage vom Sonntagsblick, Blocher Herzinfarkt im Spital. Bin ich überall mit den Kindern und dann kriegt nur eine Achterfahrt. Ja, kurz wieder ein Sonntagsflieg. Also, da hat es angefangen zu realisieren, dass ich nicht da war.
Ja.
Und von dort weg bin ich gesund. Also, heute würde man wahrscheinlich sagen,
das war ein Burnout.
Aber wenn du so eine Schlacht führst, wie wir geführt haben, darfst du natürlich auch also kaputt sein, oder? Ich meine, Wir haben also die Schweiz gerettet, das merken wir heute erst recht.
Also ich glaube, Sie haben ja am Freitag eine Rede gehalten, in Alois Gürtli, und dort sagen Sie das auch, und ich glaube, das stimmt. Das war die wichtigste Volksabstimmung, wahrscheinlich im 20. Jahrhundert. Ich kann mich jetzt auch nicht irgendwie erinnern, dass im 19. etwas wichtiger gewesen wäre. Also das war eine wahnsinnige Abstimmung. Und es ist ja auch speziell, dass man noch 30 Jahre später nicht nur sie, sich daran erinnern, sondern alle Medien, aber auch natürlich die damaligen Gegner, die sind ja immer noch da.
Haben
sie ja immer noch nicht verwunden, dass sie verloren haben.
Ja, das ist tragisch.
Warum ist das eigentlich so schwer gewesen für die Gegner, zu sagen, wir haben jetzt halt verloren?
Ja, es hat verschiedene Aspekte, was auch immer, immer angeschaut. Nein. Also, man muss mal sehen, es ist natürlich ein Klassenkampf gewesen, obwohl wir in der Schweiz das nicht haben. Es ist, ich habe das Motto geprägt, Klasspolitik. Es sind die, die Säge haben im Land und die, die betroffen sind, das sind Bürger und Bürgerinnen. Und haben immer gesagt, die anderen, das gibt es nicht in der Schweiz, aber in dieser Frage gibt es. Denn der Vertrag über das Abkommen über den europäischen Wirtschaftsraum ist Entmachtung von den Bürgern im Stimmrecht. Darum war also etwas noch in der Schweiz möglich mit dieser Leidenschaft, weil dort, wo es keine direkte Demokratie ist, hat man den Bürger nicht das Stimmrecht weggenommen, bei uns. Und der entscheidende Satz war so ein Jahr vorher, wo ich, man merkt mir erst hinterher, dass es entscheidend war, wo ich ins Land rausgerufen habe, wir haben nicht 700 Jahre gegen fremde Richter gekämpft und für eine eigene Gesetzgebung und über 150 Jahre für das Stimmrecht der Leute. Zum jetzigen Weg, dem Papier da, alles das aufgeben. Und das war eben das Fundament. Darum ist auch, und das hat der Bundesrat, das habe ich da auch nicht gewusst, ich habe immer gesagt, der Bundesrat weiß es nicht besser. Die trotten etwas hinterher. Nicht? Das war nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg, vom Kalten Krieg. Und die Leute haben den Verstand verloren da oben drin. Die haben gesagt, es gibt keinen Krieg mehr, braucht keine Grenzen mehr. Und Ende der Geschichte. So ein Blödsinn, oder? Aber sie haben alle an das geglaubt, naiv. Und haben gesagt, ja, dann können wir auch die Schweiz preisgeben, dann gehen wir da. Und sie haben gemerkt, Bundesrat, und das habe ich ein halbes Gehör gebracht, das war nicht der erste, aber das steht in dem Bundesratsprotokoll, dass mindestens 4 von diesen 7 Bundesräten gesagt haben, das ist so ein entsetzlicher Vertrag, den dürfen wir nicht unterschreiben. Und dann haben sie den Ausweg gesucht und dann gesagt, ja gut, dann machen wir es gleich wie die anderen EFTA-Staaten. Dann unterschreiben wir und gehen wir nachher in die EU. Also, dann sind wir noch ganz drin, aber dafür können wir dort dann mitreden, haben sie sich getröstet, oder? Oder mitentscheiden können sie dann dort.
Wobei ich muss sagen, das finde ich eines der schizophrensten Protokolle, die ich je gelesen habe. Und ich glaube, man müsste das Protokoll jedem Bürger jedes Jahr verschicken, damit er es sieht. Weil es ist unglaublich, die haben es genau gleich gesehen wie sie. Also die haben gesagt, Kolonialvertrag, die haben gesagt, es ist eine Schweinerei, wir werden abgeschlachtet, oder? Ich glaube, der Koller hat gesagt, wir werden abgeschlachtet. Die haben ganz starke Worte verwendet und gehen raus und sagen, nein, April ist alles anders.
Der Schilliger, der sagt, es ist eine Frechheit, was da gemacht wird. Und der Koller, der Gotti, der nachher schreit, wäre es nicht besser, man würde aufhören. Oder? Alles. Und jetzt, ich war 4 Jahre im Bundesrat. Mich wundert das nicht so, dass die sagen, das darfst du nie unterschreiben und nachher beschließen wir unterschreiben.
Wieso passiert das häufig in der Regierung?
Ja, das, vor allem, wenn sie nicht abstimmen. Und darum heisst es auch dort, der Bundesrat beschließt, ohne darüber zu entscheiden, einhellig. Also wenn jetzt das mache und beauftragt, der Herr de la Mura und der Felber, das sind die beiden Zuständigen gewesen und die sind auch dafür gewesen, oder? Jetzt bei der EU zu sagen, wir unterschreiben und kommen die Idee.
Heisst denn einhellig, nicht einstimmig?
Wohl.
Eigentlich schon, oder?
So heisst das, oder? Das heisst einhellig, also niemand ist dagegen gewesen. Es ist auch niemand dagegen gewesen. Jetzt begreift man auch, warum ich, als ich im Bundesrat bin, habe mich nicht beliebt gemacht. Ich habe immer gesagt, wir müssen abstimmen. Wir müssen abstimmen. Ich habe ja meistens unterlegen. Dann muss ich mich zwar an das halten, aber die Verantwortung trägt die Mehrheit. Die dafür gestimmt haben. Und wenn man nicht abstimmt darüber, weiss man am Schluss nicht, wie das ist. Ich habe ja immer den Spruch erzählt, wo wir, wo ich noch Nationalrat war, sind für den Bundesrat nach der Sitzung in einer Frage zu mir gekommen und haben gesagt, weißt, es ist nicht gelaufen, wie du es willst. Mhm. Ich war schon dafür gewesen, aber es ist eigentlich nicht geraten. Da habe ich gesagt, du bist schon der Fünfte, wie das sagt. Weil, das ist das Rausgehen da. Mhm. Und der Bundesrat ist ein schwieriges Gremium. Mhm. Also für jemanden, der starke Meinung hat, der muss nachher. Mhm. Aber da haben wir auch immer einen Weg gefunden, hat er dann gesagt, der Bundesrat ist der Meinung. Ich war an sich für öffentliche Bundesratssitzungen. Mhm. Ich habe gesagt, ich habe gar keine Mühe. Mhm. Dass man sagt, man hat auf das gemacht, das. Mit Richter auch, die ja das müssen öffentlich sagen und nachher stimmen sie ab. Mhm. Und dann gilt der Entscheid. Mhm. Aber darum ist das rausgekommen und das erst nach 30 Jahren sind die Protokolle offen. Und das hat mich auch sehr gewundert. Ich habe nicht gewusst, dass die so klar gesehen haben. Und man meinen, wir hätten es gewusst und hätten die Wahl gebraucht von ihnen.
Ja, und das Extreme ist ja, wie man das ihnen vorgeworfen hat, oder? Wie man behauptet hat, der Blocher, der Isolationist, der Nationalist und so weiter, dabei haben sie das Gleiche gedacht.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon der Punkt, warum sie verloren haben.
Ja, und oder das ist jetzt, wo man sieht, darum haben die schwer darüber wegkommen. Die haben gesagt, wir haben eigentlich gewusst, das ist falsch. Mhm. Und jetzt gönnt noch der statt mir, oder? Mhm. Und sie sind auch mit sich unzufrieden gewesen, das habe ich auch gemerkt. Mhm. Und dann kommt noch ein zweites, das betrifft jetzt die Medien, das hat mir einmal ein Journalist von der Weltwoch, der jetzt nicht mehr lebt, auseinandergesetzt. Er hat gesagt, der Hass, den sie da haben bei den Zeitungen, das kommt davon, die haben sie austrippelt. Sie haben über alle Zeitungen weg und Fernsehen und Radio stur das Gegenteil gesagt und haben es den Leuten direkt gesagt durch die Veranstaltungen. Wobei am Anfang haben wir 20, 30 Personen gehabt. Es war kein Medien da. Das Fernsehen ist nur gekommen, weil ein Skandal zuerst gemacht worden ist, damit dem Studer von der UBS, der Generaldirektor. Und wenn ein Bundesrat war, aber die sind ja nie an meine Veranstaltungen kommen. Mhm. Und irgendwie hat sich das unter der Decke verbreitet bei den Leuten. Ich weiß nicht wie. Und es ist auch typisch, wir haben natürlich praktisch nur die deutsche Schweiz abdeckt. Mhm. In der Welt haben wir niemanden gehabt, der auftreten ist und die Kampagne geführt hat. Ich war einmal an der Universität in Freiburg. Da ist ein grosses Plakat gehangen. Und ins Rat. Unterschrieben nicht nur von den Studenten, sondern auch von den Professoren. «Ce soir, c'est le diable qui vient.» So ist etwa die Stimmung.
Das ist auf Fribourg.
Jetzt kommt der Teufel. Und ich habe dann bei den da als Protestant...
Das ist ja der Teufel. Das ist ja der Teufel.
...in der katholischen Universität. Und dann gesagt, wo war ich? «Le diable, très gentil.»
Aber was noch vielleicht bei den Medien ist noch interessant, ist eigentlich das erste Mal gewesen, dass sich so der Mainstream, den wir ja heute immer wieder feststellen, der Mainstream hat sich dort in meiner Meinung nach das erste Mal so konstituiert gehabt, oder? Es sind wirklich bürgerliche Zeitungen wie die Zürich Zeitung und den Tagesanzeiger, wo eine linke Zeitung ist, sind plötzlich der gleichen Meinung.
Ja.
Und das hat es eigentlich wahrscheinlich im 20. Jahrhundert noch fast noch nie gegeben. Es ist das erste Mal
gewesen. Auch in der Wirtschaft, wenn Sie schauen, mit diesen grossen und linken Organisationen, denen sozusagen Basler Chemie ist also verantwortlich, sind auf dem Bundeshausplatz ihre Hilflosigkeit noch eine Woche vor der Abstimmung Tafeln hochheben, haben sie noch nie gemacht, oder? Die sind so verzweifelt gewesen. Aber was hat die verbunden? Es hat die verbunden, dass die keine Volksabstimmung brauchen, dass die nicht an Stimmrecht vom Bürger festhalten. Darum haben sie auch nachher die Analyse gesagt, die Dummen haben Nein gestimmt und die Gescheiden haben Ja gestimmt. Sie haben gemeint, die Akademie, weil natürlich die Hochschulen sind vorangegangen. Ganz verrückt vorangegangen.
Ja, ich bin ja dafür.
Ja, gut.
Grosser Überzeugung.
Und da habe ich heute sehr viele Leute, die auf mich zukommen und sagen, hören Sie, wir sind doch gegen sie gewesen. Einer hat gesagt, ich hätte sie können linken, so habe ich sie gehasst. Sie hat recht gehabt. Heute wäre ich auf ihre, das ist ja auch eine Größe, um das zu sagen.
Absolut.
Aber das, dann bin ich nicht böse. Ich bin auch nicht denen böse, die dafür sind. Aber,
gut, sie haben auch gewonnen. Ist auch einfacher
als Sieger. Es ist einfacher.
Großzügig
war. Ja, aber wir haben auch am Anfang eine sehr bescheidene Zielsetzung gehabt. Wir sind überzeugt, ganz am Anfang des Jahres vorher wir verlieren. Weil die ganze Stimmung war für den EWR, der Warum? Man hat gesagt, der europäische Wirtschaftsraumbeitritt löst unsere wirtschaftlichen Probleme für alle Zeiten. Schweiz geht es gut, das andere ist Absonderung. Und ich als Exportunternehmen mit 60% vom Export, den ich gehe, in die EU geht und so weiter, erzähle das Gegenteil, oder? Das ist natürlich schon eine komische Situation gewesen, aber ich habe nichts im Kopf gehabt als die Überzeugung, dass das Stimmrecht des Volkes, die direkte Demokratie, ist eine Stärke. Mhm. Auch wenn sie für die regieren, das habe ich selber erlebt im Bundesrat, nicht angenehm ist. Ich habe mal im Bundesrat gesagt, Schweiz ist eine wohlgeordnete Anarchie. Komm, schliessen wir etwas aus allen Ecken raus und sagen, es ist ein Zeichen, Kanton, das machen wir nicht und so weiter. Aber wenn man es genau überlegt, ist natürlich die Anarchie die höchste Form der Freiheit. Gefährlich, kann jeder machen, was er will. Er ist absolut frei, aber
es wird eben abgestimmt.
Darum muss also es wohlgeordnet sein und darum ist es wohlgeordnet. Wir stimmen ab und in der Bevölkerung hält man sich an die Abstimmungsresultate. Es hat hier eingerissen, vermehrt, oben nicht mehr. Und das ist die Tragik nachher bei der Fortsetzung.
Absolut. Also ich habe noch schnell eine andere Vermutung äußern. Jetzt historisch gesehen, warum ist das so eine wichtige Abstimmung gewesen? Ich glaube, es ist eben deshalb so eine wichtige Abstimmung gewesen, weil es vordergründig ist es eben um den EWR gegangen. Ja. Aber eigentlich ist genau, was Sie sagen, um das gegangen. Wir haben eigentlich über die direkte Demokratie abgestimmt.
Genau.
Wollen wir die oder wollen wir die nicht?
Ja.
Und jeder Politiker vor 1992 wäre nie auf die Idee gekommen. Jeder hat gewusst, dass seit 1874 die Volksabstimmungen durch sind im Bund und man kann nie mehr zurück. Und nur weil wir uns eingebildet haben, das ist heute jetzt alles anders. Eben, der Kalte Krieg ist vorbei, die EU ist so wichtig. Jetzt gelten die Regeln nicht mehr. Hat man eine Abstimmung gewagt über die direkte Demokratie? Und erstens kann man die nicht gewinnen. Eigentlich kann man die nicht gewinnen.
Nein.
Und zweitens ist das auch der Grund, warum es so emotional geworden ist, weil es geht schon in den Kern.
Ja.
Im Kern von dem Land.
Man hätte ja auch eine gewinnen, indem man immer gesagt hat, das stimmt nicht, dass man euch abschafft. Nein, ihr könnt immer noch lesen. Man muss natürlich auch sehen. Die Europäische Union, dort man noch die Europäische Gemeinschaft, das ist noch ein Projekt gewesen. Das ist noch nicht, der Zustand gewesen, wo sie jetzt hat.
Ist hoffnungsvoll gewesen, ja, oder?
Höre auch noch Gegenstimmen von mir, wo mir gesagt in der Diskussion, es wird doch nie eine gemeinsame Währung geben in der Regel. Hört doch auf mit dem. Da bin ich schon genau das. Um das Zeug noch mehr zusammenbauen, hat man es gemacht. Und hat auch gesagt, bei allem, das wird es nicht geben. Und wir können gleich noch abstimmen und wir können gleich noch machen und so weiter. Obwohl schon im Vertrag hinein gestanden ist, wir müssen es übernehmen. Und es gibt ein gemeinsames Gericht, oder? Und alle diese Staaten, das wird ja heute immer gesagt, ja, es gibt ja Staaten, die EWR haben. Also das ist Liechtenstein und Norwegen und Island. Wir sind außerhalb. Ich habe ja mit diesen Regierungen, das war wieder der Vortrag, dass ich mal im Bundesrat war, viel Kontakt gehabt, weil wir haben bei Schengen, Dublin, haben wir ein Mitspracherecht. Dann hat man sich immer getroffen. Wir haben alle die Regierungsvertreter gesagt, hört, wenn wir gewusst hätten, dass das Volk gegen den EU-Beitritt ist in unserem Land. Wären wir doch nie in EWR. Jetzt haben wir wirklich einen Kolonialvertrag. Wir müssen alles nachvollziehen, was die machen. Wir haben nichts mehr zu sagen. Aber die sind, weil sie in EWR haben sie können ohne Volksabstimmung. Und im EU-Beitritt, in Norwegen war das, haben sie Nein gesagt. Und Liechtenstein dürfen wir nicht nehmen. Das ist eine besondere Kleinstaatenregelung, die ja auch mit der Schweiz
offen ist. Ja, die haben Ausnahmen. Ich meine, Personenfreizügigkeit.
Ganz enge Ausnahmen hat man denen gegeben, weil man gesagt hat, das ist ein Kleinstaat.
Hat man gar nicht ernst
genommen. Das ist jetzt nicht. Aber Norwegen wäre ein, aber Norwegen leidet darunter. Und Norwegen hat jetzt den Vorteil, dass sie ein Erdölstaat sind, oder? Ich meine.
Gibt auch ein
bisschen Druck. Das wird jetzt heute eigentlich auch von der. Und denen, die an der schweizerischen Demokratie, an der direkten Demokratie, dass die Verfassung nur Volk und Kantone können ändern und abstimmen darüber. Und beim Gesetz, alle Gesetze sind eigentlich vom Volk getragen, auch die, die man nicht abgestimmt haben, indem man kein Referendum gemacht hat. Und das wird im, das ist auch eine Stärke, weil es wird viel besser diskutiert und angeschaut. Und die, die halt an der Macht sind, die wollen das nicht. Darum sind auch die Grossindustrielle natürlich dagegen gewesen.
Aber es ist schon tragisch, dass die Leute nicht merken, warum das Direktdemokratie so gut ist. Oder das, was sie gesagt haben, ist eigentlich das Wichtige. Die meisten Gesetze werden deswegen bei uns besser als in anderen Ländern, weil man immer Angst hat, es gibt ein Referendum.
Ja, klar.
Das heisst, man muss immer besser abstützen. Ja. Man muss immer alle fragen. Man muss
die Direktdemokratie wirkt nicht nur die Abstimmung.
Mhm, genau.
Ich werde immer erlebt, man sagt, das bringen wir dem Volk nicht durch. Mhm. Ja, warum? Wir das hat, schau mal das und das. Immer will mehr Rücksicht genommen.
Mhm. Mhm.
Und wenn wir die allein sind, nicht. Und jetzt meine, die Wörter, jetzt ist, habe ich ja gesehen, gibt es wieder eine Gruppe, die einen EWR-Wort.
Mhm.
Der sagt, wir können dort mitreden, wir können mitbestimmen. Wir.
Mhm.
Wer ist denn der Wir?
Mhm.
In der Gesetzgebung ist es der betroffene Stimmbürger und Stimmbürgerinnen. Und nachher sind das ein paar Beamte, die da in Brüssel etwas macht.
Mhm.
Das ist auch der Unterschied, den ich bei den Österreichern immer gesehen habe. Wo sie die EU sind. Das ist eine Verlagerung von der Bestimmungsmacht aus dem Rathaus in Wien zum Rathaus auf Brüssel und zum Teil noch die gleichen Leute untereinander. Bei uns ist das eine Verlagerung vom Bürger ins Rathaus
natürlich.
Auf Brüssel.
Ja, natürlich.
Oder? Und das ist, aber das muss man den Leuten ja können sagen.
Mhm.
Und wenn sie natürlich die Medien auf der anderen Seite haben, kommt die Stimme nicht führen.
Mhm.
Und wenn sie die führen, kommt, sagt man, ja, das ist ein Dramatiker und der ist sowieso gegen alles und ich weiss nicht was. Oder?
Ich würde gerne mal über die Folgen reden. Und zwar ist im Schweizer Fernsehen, im ZVC, letzte Woche ein sehr guter Beitrag gekommen, meiner Meinung nach. Sehr ausgewogen, wo eigentlich die Frage diskutiert worden ist, was sind die Folgen vom EWR? Wie sind sie wirtschaftlich einschätzen und so weiter. Und dann ist ein Gespräch gekommen, wo man sie sieht mit dem David Döpüri, damals Co-Präsident von der ABB, und dann haben sie diskutiert. Der Döpüri hat ganz schwarz gesehen und hat das Gefühl gehabt, ja, das kommt ganz schlecht für uns, oder? Wir gehen ein paar Stunden, ein bisschen übertrieben. Und sie haben gesagt, nein, das kommt gut. Und der Tobias Straumann, Wirtschaftshistoriker, hat das kommentiert und eingeordnet und hat dort gesagt, ja, der Döpüri war eindeutig zu pessimistisch gewesen, aber der Christoph Blocher ein bisschen zu optimistisch. Jetzt, erstens, finden Sie das stimmt? Würden Sie das so schildern? Und wenn ja oder wenn nein, warum nicht?
Ja, also ich habe mich gewundert, ab dem, dass ich zu optimistisch war, weil ich selber bin nicht so todsicher gewesen, dass es wirklich viel besser rauskommt.
Mhm.
Aber ich habe mir gesagt, ich hebe mich an den am Bewerten. Und bis jetzt ist es besser rausgekommen. Und wieso sollte das in Zukunft falsch rausgekommen?
Mhm.
Und ich habe nicht gewusst, wie die EU, dass die so aussieht wie heute. Heute kennen wir sie.
Mhm.
Und ich bin natürlich ein Gegner vom Zentralismus. Das ist übel. Ich habe manchmal, ich bin oft während der Sowjetunion-Zeit in diesem Gebiet gewesen, der DDR und so weiter. Und ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, ob es eigentlich das Schlimmste der Kommunismus ist oder der Zentralismus.
Mhm.
Weil was die da oben für die Wirtschaft befohlen haben, hat eigentlich nichts mit dem Kommunismus zu in den Fälschen.
Mhm.
Sondern weil die haben nicht gewusst, was da unten ist. Also als Beispiel, ich habe eine Geldfabrik besucht. Die haben nur Wassergelder gemacht.
Mhm.
Noch Stahl, wo man schon bei uns im Kunststoff war. Und die haben mir ihre Lager gezeigt mit Geld mit 150 Liter Inhalt.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, das sind die grossen Gelder. Wahnsinnig, die Leute da möchten arbeiten. Und eine Leiche sowieso nicht trägt. Wieso haben die nie so grosse Gelder?
Ja.
Dann hat er mir gesagt, ja, wir haben früher auch wenig gemacht. Aber wir werden zahlt nach Kilo. Die Abnahme ist, wenn wir so viele Kilo machen im Jahr, können wir dann die Entschädigung über.
Ja, umso größer.
Und wenn wir natürlich je grösser Geld sind, desto mehr Kilo gibt es. Und die brauchen weniger Arbeit. ein gelten als eine kleine.
Ja.
Und das Gleiche habe ich bei den Schuhen gesehen und so weiter.
Ja. Ja.
Und das ist, weil man oben etwas befiehlt und sagt, das ist noch gerecht. Die, die viel gut sind, kommen über, aber das Gute wird zentral bestimmt. Und da habe ich gesagt, die EU wird eine zentrale Organisation und die geht auf Gleichstellung, Nivellierung, Harmonisierung, sagt man natürlich im Ding. Und ein Staat, der an der Spitze steht in der wirtschaftlichen Leistung, wie das arme Land Schweiz hätte sein der Leistung, kann nur verlieren. Der kann nur verlieren, weil wenn wir da oben sind und die da unten, kommen die vielleicht da oben, dann gehen wir da runter. Wir gehen doch nicht unsere Stärke jetzt, Preis nur, weil man sagt, wir müssen jetzt da weitreden. Und, aber ich bin überzeugt, dass es weniger schlecht rauskommt, wenn wir allein gehen als andere. Aber ich glaube auch, dass der de la Mure eigentlich auch gut kennt und dann auch gut mögen. Das ist ein ganz ein lustiger, loyaler, bodenverbundener Typ gewesen, auch viel mit ihm zu tun gehabt. Und der hat auch uns zuerst geschrieben, in der Aktion Unabhängige Neutrale Schweiz, so eine Vernehmlassung. Wir gehen in EWR, aber der Bundesrat hat beschlossen, wir gehen nur in den EWR, wenn es ein Vetorecht gibt. Wir übernehmen nicht die Gesetze dort. Und dann im letzten Moment hat es der Delors, das war der Zuständige von der EU, gehen lassen. Und dann haben wir das gar ohne. Und der Bundesrat hat dann die Kraft gehabt, zu sagen, nein, in dem Fall nicht mehr. Er hat einen Satz in der Weisung geschrieben. Aber wer hat denn da das Zeug gelesen und dort die Weisung für die Abstimmung? Hat er gesagt, der EWR kann nicht mehr das letzte Wort gewesen sein. Das heisst, es ist keine selbstständige Lösung mehr. Und niemand hat gewusst, warum schreibt er eigentlich nicht mehr. Ich habe es gewusst, warum. Weil er zuerst gesagt hat, es geht nur um ihn. Wir haben noch gesagt, wir würden dem noch zustimmen, wenn wir das hätten. Haben wir auch schon gesagt, Junge, wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber wenn wir ein Vetorecht haben, können wir das eigentlich nicht gut ablehnen. Und dann ist es passiert, oder?
Aber wo ich finde, Tobias Straumann hat einen Punkt, ist, wenn man überlegt, meine wirtschaftlich geht es uns sehr gut. Und die Folgen, die ökonomischen Folgen, die behauptet worden sind, sind alle nicht eingetroffen, hat nicht gestimmt. Aber, was ich schon finde, stimmt es, ist eigentlich, und das haben Sie nämlich in dem Gespräch noch recht stark gesagt, oder? Wir Schweiz, wir machen dort selber unsere Politik, wir können selber die Souveränität nutzen. Und das hat man eigentlich nicht gemacht, oder? Ich meine, man hat das Land nicht erneuert.
Man ich habe gesagt, man kann bilaterale Verträge schliessen, wenn wir ein Problem haben. Das hat man bestritten im Bund, gesagt, gibt es nicht mehr.
Man hat nachher bilaterale Verträge geschlossen, die eigentlich wieder probiert haben, den
Herr zu imitieren. Ja, das Motiv für die bilateralen Verträge sind eben von den Verlierern, also vom Bundesrat. Wir machen bilaterale Verträge, damit wir schneller in der EU sind. Wir machen bilaterale Verträge, damit wir nicht in die EU
müssen.
Aber am Volk hat man das Zweite gesagt. Das ist jetzt halt, wie man Nein gesagt
hat. Also wir haben aus dieser neuen Freiheit, die man am 6. Dezember 1992 gewonnen hat, oder? Das ist eine neue Freiheit, hat man eigentlich wenig gemacht, oder?
Politisch. Und zwar hat das Ding akzeptiert, die sogenannte Guillotine-Klausel. Das heisst, wenn wir Verträge machen, kannst du keine mehr allein auflösen. Nur noch alle miteinander, oder? Man hat so eingebunden. Und man muss natürlich sagen, tragisch war es, der Bundesrat hat einen der fähigsten Staatssekretäre, den er hatte, aber ein absoluter EU-Turbo war. Obwohl er ein Appenzeller war, war er noch ein EU-Turbo. Jakob Kellenberger. Der war der Verhandlungsführer und der hat natürlich geschaut, der hat auch die Überzeugung gehabt, wir werden sowieso mal in der EU landen. Ich habe ihn gern gehabt, sich als Mensch. Das ist ja immer Tragik, denn, wenn die Menschen in einen falschen Scheiben richtig laufen und eigentlich dann auch gut mögen.
Oder? Was sagt er eigentlich heute? Haben Sie wieder mal mit ihm geredet?
Ja,
heute, ich habe einen Fehler gemacht oder gesehen?
Nein, er ist immer noch der Meinung, wir müssen richtig denken. Aber der war natürlich das Leben lang ein Diplomat. Und die haben eine eigene Welt. Die Schweiz ist nicht denen ihre Welt. Die sagen, ja, wie kann man den einordnen und so weiter. Das ist eine Deformation professionell, das haben alle. Auch der Blanke, der der Unterhändler war, war ein Gegner von Mechelenberger, weil aber auch komisch, er hat gesagt, ja, wir müssen nicht in die EU, wir müssen sagen, wir müssen nur in EU werden, dass wir nicht in die EU gehen und beitrittsfähig zu sein, damit man nicht
das ist viel zu intelligent.
Das ist so intelligent. Der Schweizer Bürger nicht sein. Darum habe ich mir immer gesagt, die Dummen haben nein gestimmt, habe ich gesagt, wenn es nur mehr Dumme gäbe. Ja, weil es liegt auf einer anderen Ebene. Ja, ja. Soll ich können mitentscheiden oder fahren
sie unsere Köpfe weg? Die einfachen Leute haben Recht gehabt. Oder
ja. So sagen, und die brauchen eben Stimmrecht auch.
Ja, genau.
Oder der oberste Chef von der Pharma, der Leuenberger, also der Vater Leuenberger, das ist ja ein Junge da, habe ich gesagt, du brauchst kein Stimmrecht. Du hast es ja schon. Und wenn du etwas hast, kannst du einen Bundesrat anrufen. Das kann der einfache Mutter, die Kinder zieht, ohne. Und der Vater, der zu Abend heimkommt und muss schauen, die können nicht den Bundesrat anrufen und sagen, ich habe ein Problem. Und für das braucht es eben ein Stimmrecht.
Aber wieso haben wir nicht, wieso haben wir nicht mehr gemacht aus dem? Was ist jetzt, wie würden Sie das erklären? Oder wenn man sagt, eben politisch haben wir aus meiner Sicht eigentlich nicht viel daraus gemacht. Wir haben den gleichen Kampf jetzt 30 Jahre lang geführt, oder?
Ja, wir sind natürlich noch mehr ins Abseits gegangen, obwohl wir die Mehrheit hatten. Wir sind ja nie beizogen worden. Wir haben alle Kreise. Und dann ist es, die SVP hat ja am Anfang den Kampf gar nicht geführt. Die SVP war gar nicht am Anfang sicher dafür. Wir haben den Bundesrat auch. Wir haben also eine menschliche, wichtige Funktion gehabt. Der Ogi ist auch einer, den wir gut haben mögen. Oder? Und aber in dieser Beziehung können wir dir nicht folgen, dürfen wir nicht, oder? Und dann hat man am Schluss gesagt, ich habe zittert vor der SVP-Delegiertenversammlung, dass wir es durchbringen. Weil so eindeutig ist es dann nicht gewesen, die ganze Berner Führung. Am Schluss, wo ich an die Schlussfernsehsendung musste, hat man mir gegenübergestellt, erstens die grüne Frau Diener, dann der andere als grosser Berner Abstell und der Berner Präsident Reichen, SVP. Und der Gallo Schmid, der innerlich natürlich gegen den Vertrag war und musste als Präsident von der CVP den Mist verteidigen, der hat mir auch leid getan. Ich habe gesagt, was der für eine Zangengeburt muss machen. Und das sind so Situationen gewesen. Und nach der Abstimmung ist das weitergegangen. Ich habe hier vorgeschlagen, der Bundesrat, hört, jetzt ist das Land so zerrissen in dieser Frage. Jetzt haben wir gewonnen und wir haben verloren. Jetzt tun wir mal 5 Jahre über das Problem EU-Beitritt ja oder nein, nicht reden. Einfach. Wir verpflichten uns zu sagen, los, jetzt warten wir ab und schauen zu und ihr sagt es gleich. Dann kann das alles beruhigen. Ich höre heute noch Bundesrat Gotti, der sagt, du, in 5 Jahren sind wir in der EU.
In 5 Jahren sind wir in der EU.
97 sind wir in der EU. Und einer, der einverstanden war mit dem, das war der Koller, weil der Koller ist natürlich als Appenzeller skeptisch gewesen, das sieht man aus seinen Worten. Aber ich habe gesagt, ja, das müssen alle eigentlich mitmachen. Und es ist dann nicht gegangen. Der Ding ist natürlich sehr für das gewesen, das ist der Stich, weil der ist von Anfang an der eigentlich am klarsten gewesen.
Also der wäre auf ihrer Seite gewesen?
Ja, der hätte bei mir wäre
was hat denn der Villiger da gesagt? Der Villiger ist nicht auf ihrer Seite
gewesen? Nein, der Villiger hat natürlich, ja, jetzt ist es so und jetzt, und ich meine, der EWR ist natürlich die gleiche Tatsache und die anderen sind dabei und wir sind in der EFTA, das ist eigentlich, sind alles so die internationalen Sachen gewesen. Und ich habe dann auch nicht mehr gedrängt, oder? Ich habe gesagt, als so eine Illusion ist in
Fällen. Wenn wir jetzt noch weiter würden gehen, so alternative Geschichte, oder? So Alternative History, oder? Wenn wir jetzt würden sagen, nein, wir hätten damals einen Bundesrat gehabt, der am 6. Dezember 1992 zum Schluss gekommen wäre, ja, wir haben verloren. Knapp, aber wir haben verloren. Jetzt müssen wir Change of Plan. Jetzt müssen wir wirklich etwas völlig Neues machen. Und die wären so weit gegangen und hätten gesagt, ja, 1995, wenn es eine Vakanz gibt, wählen wir den Christoph Blocher im Bundesrat und geben ihm jetzt das Dossier. Was wäre jetzt passiert, wenn wir einfach, und es geht jetzt wirklich nicht um Ihre Person, es geht darum, dass die Regierung gesagt hätte, hey, es kann ja nicht sein, dass wir nur eine Alternative haben und das heisst Ideu. Wir müssen doch mehr Varianten haben.
Ja, das soll er zeigen, was er
kann. Genau. Und dann soll er mal zeigen, was er kann. Jetzt hat er immer so ein grosses Maul gehabt. Jetzt soll er mal zeigen. Jetzt wäre das so passiert. Was, erstens hätten Sie das gemacht und zweitens, was hätten Sie denn gemacht?
Ja, also ich muss Ihnen sagen, ich habe Angst gehabt, das käme so. Mhm. Also wenn ich die gewesen wäre, hätte ich das gemacht. Mhm. Jetzt packen wir den Teufel bei den Hörnern. Dann werden wir schauen. Und ich habe mich auch vorbereitet auf das. Für mich wäre es ganz blöd gewesen. Mhm. Weil ich das Unternehmen noch nicht lange hatte. Mhm. Und es ist wirtschaftlich ganz eine schlechte Situation gewesen nach dem Zusammenbruch vom 89. Mhm. Und ich war mit den Kindern nicht so weit gewesen, dass ich auch können sagen, übernehmen die es. Mhm. Aber ich habe immer gesagt, wenn das käme, Blocher, dann musst du gehen, dann musst du die zweitbeste Lösung nehmen für dein Unternehmen. Mhm. Und das musst du machen. Und dann habe ich gefragt, was würde ich jetzt machen? Mhm. Also nur einmal zuerst in Bezug auf den Entscheid. Mhm. Ich hätte mit der EU eine Sitzung gemacht und ihnen sagen, was ist die Lage der Schweiz. Mhm. Die Volksabstimmung hat gezeigt, die Schweizerinnen und Schweizer verzichten nicht auf ihr Stimmrecht und akzeptieren auch kein fremdes Gericht. Mhm. Wir können miteinander schon verhandeln, wenn wir ein Problem haben. Ihr etwas braucht, wir etwas brauchen. Wir sind ja auf dem Tisch gelegen da mit dem Nord-Süd-Verkehr und weiss ich was. Aber das geben wir nicht zu den Händen aus. Das hat man dann nie gesagt. Man hat dann das Gegenteil gesagt. Man hat gesagt, weißt du, jetzt machen wir da miteinander Verträge. Wir kommen dann schon. Wir kommen schon in die EU. Mhm. Und der Bundesrat hat auch 20 Jahre lang, bis ich im Bundesrat war, beschlossen, das strategische Ziel ist der EU-Beitritt. Mhm. Und ich habe nachher mit einem Mitbericht können anbringen, dass man geschrieben hat, wir unterschreiben keine Verträge, wo wir die Handlungsfreiheit ausdenken. Mhm. Ist natürlich nicht gerade direkt Stimmrecht abgegeben, aber wir müssen eine Lösung suchen. Dann hat man es aber hinten nur gleich gemacht. Man hat vorne durch beschlossen. Und ich hätte, das wäre der erste Schritt gewesen.
Aber
zweitens
jetzt,
hätte
aber
ich gesagt, wo haben wir jetzt einen Nachteil? Ich hätte mal die anderen gefragt, wo haben wir denn eigentlich so einen Nachteil, dass ihr da hier wollt? Mhm. Ich habe es nie herausgefunden. Mhm. Sie haben gesagt, ja, wenn wir eine gemeinsame Währung haben, müssen wir das Geld nicht wechseln. Mhm. Sage ich, aber das ist etwas vom verrecktesten Geldpolitik zu den Händen ausnehmen. Mhm. Das ist doch nicht nur das Wechselgeld. Mhm. Weil der grösste...
Also der Bundesrat wäre damals schon bereit gewesen, die Währung aufzunehmen.
Ja, er hat es nicht so gesagt. So aber er hat gesagt, wenn denn das kommt, hat das natürlich einen Vorteil. Mhm. Oder? Wir müssen das Geld nicht mehr wechseln an der Grenze. Das haben sie ja im Jahr 2000 gesagt. Jetzt sehen wir, sind wir draußen, die anderen müssen nicht mehr wechseln. Mhm. Und der grösste Ökonom, den ich auch kenne, das ist der Milton Friedman, mehrfacher Preisträger. Und der hat um den Freihandel gesehen, also ein enorm, hat gesagt, also ihr könnt alles im Freihandel unterstellen, zwei Sachen nicht. Geld und Personen. Das geht nie. Mhm. Der hat nie aber gehört, oder? Mhm. Und das, und ich habe das Problem auch mit der Personenfreizügigkeit gesehen. Er hat dann gesagt, das sei einer der Hauptgründe gewesen, warum die Schweizer abgelehnt haben. Kann schon sein. Mhm. Das ist ja nur ein Ausfluss von dem, dass wir es nicht mehr selber können bestimmen können. Und dann hätte ich hätte die Gegner angehört. Meine Gegner sagen jetzt einmal, was ist denn da, wo wir so dringend brauchen? Dann hätte ich eine Agenda gemacht und gesagt, wie lösen wir das?
Was hat der Gegner gesagt, was sie unbedingt brauchen? Das war ja vor allem die Wirtschaft gewesen.
Jawohl, ja.
Damals
was ist es so gewesen, wenn es schlecht geht, ist klar, dann hat jeder irgendeinen Vorschlag. Mhm. Oder? Und man hat gesagt, also die Politik von der Nationalbank, vom Lusser, mit der Hochzinspolitik, die muss man verändern im Land. Und das hätte ich nicht gemacht. Mhm. Ich habe gesagt, wenn er dann die Inflation in die Knie zwingen, wenn er ein anderes Ding hat, aber mit der Inflation leben, das ist verrecktest. Mhm. Und das andere geht vorbei. Aber da hätte es eine Auseinandersetzung gegeben, da hätte man ja wieder können abstimmen im Parlament. Also damals ist das natürlich im Vordergrund gestanden. Hohe Zinsen, schlechte Wirtschaft. Heute noch der Bodemann behauptet, heute noch der Ausregen die Wirtschaft kaputt gemacht. Das stimmt nicht.
Gut, der Kurt Schildknecht sagt das auch. Sagt
auch,
die
Geldpolitik
sei nicht gut
gewesen. Ja, weil er nicht mehr der Glück war. Aber kann ja sein, vielleicht hat man auch auf das Rücksicht genommen, aber ich weiss nicht, dann muss er sagen, hätte es denn anders. Sie haben Sport angefangen, schwer heute auch wieder. Sport angefangen, wir wissen nicht, ob es erfolgen wird. Aber sie haben die gleichen Methoden.
Aber wenn wir noch ein bisschen tiefer reingehen bei der Wirtschaft, von wo haben die eigentlich Angst gehabt? Ich meine, sie kennen die alle gut, oder?
Sind natürlich die, wir sind auf den angewiesen auf den Export. Mhm. Das sind wir.
Logisch, ja.
Und ich bin ja da vorders gestanden. Wir sind ja, also die heutige EMS-Gruppe zum Beispiel, die hat 93% im Export. Also wir kennen das. Und nehmen wir nach, die Hälfte etwa, das ist nur noch die Hälfte etwa, da mal zwei Drittel in den EU-Ländern. Mhm. Und Angst, wir haben ja einen Freihandelsvertrag gehabt, aber dann das auseinandernehmen und schauen, ist dann der gefördert. Und das habe ich doch gesehen. Ein Land wie wir, wo mehr Import hat von einem anderen, wo mehr angewiesen ist auf den freien Handel, der lässt doch uns nicht fallen, ein guter Kunde, der, weiss nicht, wie viel das wir da haben, dann haben wir gesagt, ja, das sei so viel wie Baden-Württemberg oder so ein Zeug, hat es immer runtergeschmetzt. So einen lässt man nicht fallen.
Baden-Württemberg lässt man nicht runterfallen. Also Baden-Württemberg ist wichtig.
Man
würde Deutschland jetzt auch nicht einfach aufgeben.
Und vor allem, ein Kunde, der zahlt. Man muss sehen, dort mal verschiedene Länder der Welt nur kaufen können, wenn man zuerst Geld gegeben mit der Entwicklungshilfe. Das sie können gut posten bei uns. Das war mit der Schweiz wieder so gewesen.
Aber nein, ist zurück zum ersten
Schritt. Und dann sind natürlich die Vereinfachung der Marktzugangsregelungen. Das wäre ja eigentlich auch der bilaterale Vertrag gewesen über die nicht-tarifarischen Handel. Das ist ein bisschen kompliziert. Das heisst also, wenn man sagt, los, in unserem Land muss der Stecker so aussehen und in unserem Land so und so. Dann kommt man auf die Idee, wäre doch vielleicht einfach,
sind alle die gleichen. Aber das macht man schon seit dem 19. Jahrhundert, das ist ja nichts Neues.
Das haben wir nachher auch gemacht, den Wunsch von der EU erfüllt. Nur gehen Sie heute in die EU-Länder, wir sind die Einzigen, die es gemacht haben. Die anderen, die es schon gehabt haben, und die Neuen haben immer noch nicht angepasst.
Aber nein, ist zum ersten Schritt. Ich glaube schon, beim ersten Schritt wäre ja dann eigentlich herausgekommen, dass die EU kein Interesse gehabt hätte, uns entgegenzukommen.
Das stimmt nicht.
Sind
das
Sie sicher? Wäre nicht so gewesen,
die dass EU die... das abgebraucht.
Aber die EU war doch dort noch wahnsinnig imperialistisch von Art. Die haben das Gefühl gehabt, ja, die Schweizer, die kommen ja sowieso dann in die EU. Ja. Hätte die EU nicht ihnen gesagt, in dieser ersten Sitzung... Womit
wir eben denen müssen sagen, wir kommen nie.
Ja, aber da, erstens hätte man... Als EU gesagt, ja, das sagt jetzt einfach der Christoph Blocher, ja, aber das ist ja nur 50%.
Ja, aber wenn ich auch im Bundesrat bin, dann müsste der Bundesrat plus, wäre es ein Regierungsplus.
Also gut, jetzt wäre es ein Regierungsplus. Aber jetzt hätte die EU das nicht akzeptiert. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die das akzeptiert
hätte. Der hätte keine Freude gehabt.
Aber der hätte es doch genau das Gleiche gemacht wie jetzt. Der hätte es dann gesagt, ja, dann können wir dort nicht mitmachen, ja, das Forschungsprogramm und so
weiter. Ja, dann hätte man gesagt, ja gut, also dann machen wir dort nicht mit. Dann hätte es gesagt, ja, aber wir sollten schauen, dass wir durch die Schweiz durch können. Wir haben doch die Nähe viel zu billig verkauft. Viel zu billig. Das ist ein Pfand. Und zwar ist das wieder 700 Jahre alt. Also diese Bahn noch nicht 700 Jahre, aber
Postkutsch. Ja, vom Talbertest, ja.
Jawohl, ja. Also, wir gehen da noch. Das ist jetzt euer Interesse. Wir zahlen es auch. Aber wir wollen auf der anderen Seite das geben und nehmen. Also schon römisch, da und das, oder das ist der Vertrag. Und Länder haben keine Freunde. Die machen das nicht aus Freundschaft. Länder haben Interesse. Haben Interesse, die Interessen müssen wir erfüllen und die wollen da sein.
Aber DEU ist ein wahnsinnig auch ideologisches Projekt.
Ja gut.
Also und das ist das Problem an der EU. Das Problem an der EU ist, dass die in der Kommission sind, also muss ich nicht ihnen erzählen, die in der Kommission, die sind viel abgehobener von der Realität als Mitgliedsländer, gut. Oder?
Ja.
Die hätten doch
aber einfach gesagt, ich muss ihnen sagen, sobald Mitgliedsländer, heute ist das kein Problem, wenn die Schweiz ausdrückt, man soll die EU kommen, das sei kein Mitgliedland, nein. Mhm. Und wenn sie sagen, die Schweiz hat einen Garten und selber zahlt euch wieder eine Milliarde, sagt doch niemand, nein, also das geht. Sondern das fresst, das ist ja kein Hindernis. Mhm. Aber wenn wir anfangen zu sagen, nein, also, da können wir jetzt nicht mehr mitmachen, nicht mehr durch die Schweiz durchfahren auf, auf dem Zug. 900 Stutz, nein, das ist ja nicht mal kostet, ob das alle 3000. Du musst nicht schauen, da kommen nicht die EU kommen auch, aber vor allem die Länder, Deutschland, Italien, Holland und so weiter würden sagen, nein, jetzt müssen wir eine Lösung haben mit denen, damit das funktioniert. Wir müssen schauen, was brauchen die und die schauen, was wir brauchen.
Aber ist es nicht deprimierend, dass wir eigentlich nach 30 Jahren Erfahrung immer noch gleich sind? Ja. Das, was sie sagen, wird immer noch nicht gemacht. Oder? Ich meine, Stromabkommen ist wieder so ein Witz, oder? Wo wir so sagen, ja, wir brauchen Stromabkommen und so weiter. Dabei sind wir so wichtig in dem Strommarkt, dass sie uns auch brauchen. Ist offensichtlich. Oder bei den Personenfreizügigkeit finde ich auch so unglaublich, wie viele Arbeitslose übernehmen wir eigentlich von Frankreich und von Deutschland.
Also, zuerst muss ich Ihnen sagen, warum können wir eigentlich nicht weiter? Mhm. Weil es geht und gut geht. Wir haben ein hervorragendes Verhältnis mit den europäischen Ländern. Die erzählen, wir hätten Zölle zerrütten, die spinnen. Also, das wissen ja die täglich mit den Unternehmen vorwerken und so. Alle, die sagen, wir begreifen euch, dass ihr nicht hier wollt. Wir leiden genug unter den Vorschriften, die da gemacht werden über die und unsere Politiker, die bei allem sagen, wir können es nicht, weil die selber nicht, ob es jetzt stimmt oder nicht.
Aber
das, solange es so gut geht, passiert da nichts.
Also Beziehungen sind so gut, dass man eigentlich gar nichts macht.
Nein.
Also die EU-Kommission fühlt den Druck gar
wir
nicht.
Wir brauchen gar nichts Substanzielles. Wir müssen jetzt mal schauen, was findet ihr jetzt für Gründe? Die Gründe sind, die bilateralen Verträge drohen zu erodieren. Das ist der Spruch. Drohen zu erodieren. Erstens sind die Verträge nicht überlebensnotwendig. Zweitens, sie erodieren gar nicht, sie drohen nur zu erodieren. In einem Fall haben sie, zwei Fälle haben sie durchgesetzt, haben gesagt, da die Börsenanerkennung passiert nicht. Nachher sagt man, ja gut, dann machen wir es allein. Am Schluss vom Jahr sagt man, es bringt uns viel mehr, wenn wir es allein machen. Oder? Hat überhaupt nichts ausgemacht. Und das Zweite ist in der Medizinaltechnik, bei der Anpassung der Normen. Jetzt schauen wir, dass ihr nicht mehr, wenn ihr in der Schweiz die Normen zertifizieren geltet, ihr müsst es ein europäisches Land machen. Es ist überhaupt nichts passiert, es ist kein medizinaltechnisches Unternehmen rausgegangen oder weggegangen wegen dem, sind neu gekommen, da noch dazu. Und das sind so kleine praktische Nachteile, hat es vielleicht schon, aber die sind nicht existenziell. Darum kommen wir gar nicht recht vorwärts, weil ich habe mal
gekriegt. Aber das ist ein guter Gedanke, wir kommen nicht vorwärts, weil die auch nicht vorwärts machen wollen. Es geht ihnen auch gut.
Es geht ihnen auch gut, so hat er gesagt.
Das ist ein guter Gedanke.
Gut, und die anderen sagen, wir wollen, dass die Kaiber kommen und Mitglied werden. Also die EU, die Länder sagen das weniger. Und die Länder sagen, ja, eigentlich einer, der haben zahlt. Der Kohl ist noch ehrlich gewesen, der Bundeskanzler. Der gesagt, tut's mal, nein, ihr müsst kommen, stimmt ja bei mir, wer. Wir wollen auch wieder mal einen, erstens so zahlt und zweitens war noch Deutsch. Hätten wir vergessen, dass wir alle
Französisch sind.
Aber ich meine, das muss man mal sehen. Darum ist das ein Politiker-Thema in erster Linie und von den grossen Unternehmen, die natürlich mit dem so zusammenhängen. Aber wir hätten schon lange etwas, wenn wir es wirklich brauchen. Ich habe mal geredet über die Frage von der EU-Botschafter in der Schweiz. Und am Schluss, vom Heimweg bin ich noch runtergelaufen, ins Auto runter, mit dem Botschafter von Holland. Mhm. Hat er gesagt, hören Sie, wissen Sie, warum Sie nicht in der EU sind? Sie haben es nicht nötig.
Das ist klar. Sie haben es aber die Holländer auch nicht. Die hätten es eigentlich auch
ja,
nicht nötig.
Ja, habe ich gesagt, dass ja. Sie auch nicht. Wenn wir eine Volksabstimmung hätten, wären wir nicht in der EU.
Hätte
mir gesagt, ja. Ich kann auch nicht beweisen, aber ich glaube es auch, oder? Mhm. Und dann höre ich natürlich Stimmen, wenn ich denke, der Václav Klaus. Mhm. Er war wirklich ein Pionier gewesen, da bei der Befreiung von Russland. Und dort.
Von Tschechien.
Ja, von Tschechien. Ja, aber also bei der Loslösung von der Sowjetunion, oder? Mhm. Für die Freiheit der Schweiz. Willkommen geheißen worden, Staatsbesuch und so weiter. Gross, Bundesrat gegangen. Er hat noch wieder aufs Rütli. Mhm. Der Bundesrat Leuenberg hat gesagt, hey, man geht doch nicht aufs Rütli, weil er natürlich nicht geht aufs Rütli. Hat er müssen aufs Rütli. Und ich habe ihn vor 2 Jahren jetzt wieder getroffen, mit dem Znachgessen. Dann sagt er, wissen Sie, wir sind ja nie frei gewesen. Jetzt sind wir unter dem Kommunismus gewesen am Schluss. Herrschaft der Sowjetunion, das war natürlich nicht schön. Gut, die waren dann auch noch militärisch, wenn es darauf ankommt. Mhm. Das haben wir nicht mehr. Aber jetzt sind wir unter der Fuchtel der EU. Mhm. Und ich muss Ihnen sagen, wir haben mehr Freiheitsbeschränkungen als zur Zeit der Sowjetunion. Ui. Die war weit weg. Mhm. Die hat uns nicht beobachtet, die einzelnen Dinge, die wir machen. Also nicht, dass sie meinen, ich möchte wieder dorthin, aber wir haben gedacht, wir werden jetzt frei. Wir sind nicht frei. Und das müssen sie begreifen. Und es stimmt auch, wenn ich schaue, die EU, wenn die auf die Staaten losgehen und immer schaue, das Rechtsstaat.
Ja, vor allem gerade die osteuropäischen.
Ja, die osteuropäischen, nur die. Ja,
die werden richtig drangsaliert, oder? Den Franzosen will man nie irgendetwas vorschreiben.
Ja, ja. Geht auch niemand schauen, ob die Sanktionen einhalten oder nicht, oder? Und ich meine, ich kenne ja sehr gut Ungarn seit der Zeit von 56, wo dort Flüchtlinge gekommen sind. Ich habe ungarische Freunde und Göttingkinder, die Ungarn sind. Und einen Kontakt mit denen. Und in Ungarn sind die Leute zufrieden mit dem Orban. Sie würden ja gar nicht gewählt. Aber der wird in die Pfanne gehauen, wie verrückt, weil er ein liberal-konservativer Politiker ist. Und dann wird er sagen, er sei ein Diktator. Ja, die könnten schreiben und reden und alles, wie sie wollen. Also so strenge Maßstäbe und dem von da oben, von außen, das ist eben das Diktatorische, wo einer Kolonialvertrag inhärent ist. Sie müssen von außen diktieren, oder? Was die anderen machen, was gut und was schlecht ist. Und das muss uns auch abhalten davon.
Wie geht es jetzt weiter mit der Europapolitik? Jetzt haben wir das Rahmenabkommen, das ist nicht mehr. Jetzt wird zwar wieder probiert, irgendetwas zu verhandeln. Und eben wahrscheinlich genau kommt es nicht für sich, weil eigentlich alle zufrieden sind. Das finde ich total ein guter Gedanke. Aber wie geht es jetzt da weiter? Tun wir jetzt einfach nochmal 5 Jahre sondieren
in Brüssel? Also in Bern ist es so, dass sie einfach ununterbrochen verhandeln und schauen, irgendwie eine Lösung anzubringen. Solange sie nicht den Mut haben, zum entscheidenden Satz zu stehen, wir schliessen Verträge ab mit euch im beiderseitigen Interesse. Aber Grenzen ist, Schweizerinnen und Schweizer verzichten nicht auf ihr Stimmrecht. Sie wollen ihre Zukunft und ihre Gesetze selber bestimmen und sie akzeptieren kein fremdes Gericht und schon ganz und gar nicht noch das Gericht der Gegenpartei. Und wenn er das nicht macht, gibt es wieder Schiffbruch am Schluss vor der Volksabstimmung. Und der Bundesrat hat ja den Rahmenvertrag leider auch nur am Schluss sistiert mit der Begründung, das bringen wir im Volk sowieso nicht durch. Aber er hat Einzelfälle gebracht, also den Lohnschutz und
Unionsbürgerrichtlinie
ja. und Subventionierung von Unternehmen und Ehrungszüge, Kantonalbanken und weiss ich was. Das ist alles der Ausfluss von dem, dass die anderen etwas machen, was wir nicht wollen.
Was halten Sie von dem Vorwurf, ja, man hätte den Rahmenvertrag müssen dem Volk vorlegen, ausgerechnet die Leute, die sonst immer das Volk befragen können, hätten das nicht wollen?
Ja gut, also der Bundesrat legt das dem Volk vor, das er findet, das ist richtig und nicht davon von der Vorleitung falsch. Das ist der primitivste Vorwurf. Das ist, weil sie ihre Arbeit nicht machen wollen. Sie können ja den Rahmen, ich habe gedacht, sie machen den Rahmenvertrag gerade zum Inhalt von einem Vorstoss. Jetzt, der Bundesrat ist verpflichtet, diesen Rahmenvertrag zu unterzeichnen. Wo drin steht,
das könnte man machen, oder?
Das könnte man machen, natürlich. Ja. Aber ich hätte natürlich auch gewusst, dass er keinen Willen. Weil da innen steht, der Europäische Gerichtshof entscheidet endgültig. Fertig! Muss man gar nicht lange diskutieren. Und Gesetz müssen wir übernehmen. Sie haben gesagt, ja, nicht automatisch, dynamisch. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Auf jeden Fall müssen wir es machen. Und wenn wir es nicht machen, werden wir gestraft. Sie haben gesagt, Ausgleichsmaßnahmen. Also, ihr. Dann müsst ihr sagen, und es gibt dann noch ein Schiedsgericht, das die Strafe festlegt. Ne? Also, wenn Sie jetzt schnell fahren auf der Straße, kommen Sie keinen Bus mehr, sondern eine Ausgleichsmaßnahme. Und sagen, man sagt noch frei, auch nicht schnell fahren. Es ist alles, es scherbelt ja. Aber weil man das nicht sagen will, wir verzichten nicht, das ist jetzt Fremdwortsouveränität, nicht auf das Stimmrecht und auf das Volksrecht, von uns, den Bürger und
aber es ist gut, das stimmt völlig. Sie hätten können einen Vorstoß machen im Parlament. Ja. Sie hätten es sogar noch durchgebracht.
Von Anfang an gesagt.
Ja. Oder auch eine Initiative.
Ich habe gesagt, jetzt wenn so einer sagen, sie wollen nie mehr. Ich weiß nicht, wie der Vorstoß aussieht. Wir bringen es wahrscheinlich durch im Parlament.
Glaube ich nicht.
Ist ja klar, die abschaffen, der, ja, wahrscheinlich nicht im Wahljahr.
Glaube ich nicht.
Die abschaffen der Volksrechte und der Stimmrechte. Die sind im Parlament mehr.
Ja, genau.
Ich meine, das stört ja das nur. Ja. Und im Bundesrat, der ist ja vor allem ganz Verwaltung. Ganz Verwaltungen sind natürlich ganz verrecht gegen die Volksrechte.
Ja, ist auch mühsam. Ja, wenn immer den Senf dazugeben.
Ja, ich begreife es auch. Es ist mühsam, musst es immer überzeugen, musst hören, musst Rücksicht nehmen und so weiter. Aber das ist eben notwendig und das ist eine Stärke.
Jetzt wollen wir schnell zur Gegenwart von der ganzen Schweiz schauen. Was sind eigentlich die wichtigsten Baustellen, politische Baustellen aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, wenn ich jetzt abtue von dem momentanen Teuerungsproblem, die Wirtschaft wird schlechter gehen das nächste Jahr, da gibt es nichts zu wollen. Vor allem in den Ländern um uns herum, das tut den Absatz hindern und es ist ja alles gestört. Oder? Sind eigentlich alles Auswüchse von einer verrückte Hochkonjunktur, die wir kennen. Ich meine, wenn ich lese, dass also da in der Halbleiterindustrie, dass die wichtige Komponente eigentlich nur noch eine gibt in China, dann so einen Seich machst du ja nur in der Hochkonjunktur nicht mehr schauen, wie viel das es gibt, oder? Wir haben doch immer geschaut, dass wir zwei oder drei Lieferanten haben von den Hauptrohstoffen, damit wir nicht abhängig werden und wenn der plötzlich zutut. So nichts Zeug haben wir gemacht. Also das, aber da glaube ich, dass dort jetzt die Wirtschaft schon lösen, oder? Es ist wieder eine Rückkoppelung von Produktionen, die wir ausgelagert haben. Weil natürlich nur das Billig zählt hat, die Sicherheit hat nicht zählt, oder? Aber der Konsument hat auch noch sicher wollen, nur billiger wollen. Also von diesen Problemen tue ich jetzt mal ab. Dann wollen wir wieder in der Schweiz ein Problem haben, wo wir jetzt nicht mehr wissen, wie wir es lösen. Das ist ein Hals, das ist die Zuwanderung. Und zwar sowohl im Arbeitsbereich wie im Asylbereich. Das Asylrecht, das wir haben, das stammt eigentlich noch aus der Zeit, wo wir einzelne Flüchtlinge aufgenommen haben. Einzelne sind wir wohl gewesen, also die Hugenotten von Frankreich und nachher im Zweiten Weltkrieg die Juden und so weiter. Und wir haben aus dem so ein Massenaufnahmeverfahren gemacht, dass jeder, der in die Schweiz will, in das Verfahren hier kommt. Und dann das Problem ist, dass sich unsere Rechts, Also nicht die, die eigentlich das Recht müssen anwenden müssen, nicht mehr anwenden. Das ist gegen den Rechtsstaat. Mhm. Also es ist, ich weiss ja gut Bescheid, weil ich habe so angefangen, es ist ein Jahr gegangen, bis man es endlich akzeptiert hat, Kriegsflüchtlinge sind keine Flüchtlinge. Und das ist früher nie der Asylgesetz anders, weil es eindeutig war. Wir haben im Krieg eine grosse Erfahrung, also die Polen, die da waren, hat man gesagt, ihr kommt da in die Flüchtlingslager, man hat für die geschaut, man hat das Essen und so gegeben, sie mussten arbeiten. Und nachher müssen wir zurück.
Eben die Unterscheidung war Kriegsflüchtling oder politisch Verfolgte. Ja, das ist der Unterschied. Oder?
Weil die politisch Verfolgte hat man gesagt, die können erst wieder zurück, wenn es einen Regimewechsel gibt. Und das ist einfach fast nicht möglich. Aber Krieg fängt an und hört auf. Und das hat man so lange bekämpft von der Verwaltung und Bundesrat. Nachher hat man es beschlossen, sie hat nicht mehr können anders. Durch Gesetz und das Volk hat dem zugestimmt. Und jetzt haben sie wieder umgangen und gesagt, ja, man muss aus humanitären Gründen macht irgendeinen Flüchtlingsstatus S. Es weiss nicht immer, was das ist. Groß ist noch ein Flüchtlingsstatus S. Das heisst, die kommen und können bleiben. Sie machen auch kein Asylverfahren, können bleiben, das sind heute alle Ukrainer. Dabei muss man das auch differenziert anschauen. Wer an Leib und Leben verfolgt ist in der Ukraine, nimmt man auf. Aber man nimmt nicht alle Ukrainer auf, nur weil sie jetzt sagen, es ist besser, wenn wir hierher kommen. Mhm. So gibt es natürlich viel. Mhm. Es sind auch nicht alle aus allen Gebieten bedroht. Das muss man alles anschauen. Und sagen, die aus dem Donbass sind sicher bedrohter als die ganz am anderen gegenüberliegenden
Ecke.
Ja, ja. Und da wird wahllos wird das aufgenommen. Und es wird alles humanitär begründet. Wer das macht, ist ein guter Mensch und müsst ihr aufnehmen und alles. Und das läuft aus dem Ruder. Das sehe ich jetzt schon. Und jetzt noch sagen, das war jetzt der ganz grosse Fehler gewesen. Und sagen, ihr könnt bleiben bis 24. Vielleicht ist der Krieg im Dezember fertig, ich weiß es nicht, oder im Frühling. Und dann bleiben die bis am 4. Glaubt doch nicht, dass die noch heimgehen. Die sind nachher 2 Jahre da. Dann haben sie, das ist dann immer gleich, haben sie kleine Kinder, dann gehen sie in die Schule, dann muss man die integrieren und so weiter. Und wir haben so eine verrückte Zuwanderung. Also das Jahr, sagt man, werden es bis 240'000 sein. Es hat kein Land so eine Zuwanderung. Wir nehmen jetzt beide Zahlen zusammen. Und dann wird natürlich auch noch alles unter den Tisch untergewischt, um das zu verhindern. Wenn Sie jetzt sehen, warum ist die Inflation so stark oder wieso ist die Teuerung vom Bauland so verrückt, von den Häusern. Ja, wenn 240'000 kommen, brauchen 240'000 eine Wohnung. Und da hat es einen Kanton, der guckt, ich glaube, der Kanton Bern hat der Gesundheitsdirektor jetzt, weil der Bund nicht mehr durchkommt mit der Asyl, sagt, gibt das einfach den Kanton weiter, oder? Sagt, jetzt nehmt ihr die. Sagt er, wenn ich die muss nehmen, wo ich 9 zusätzliche Ärzte am Kanton Bern, wo stampfe ich die jetzt mal zum Boden aus, damit ich 9 Ärzte habe für die, die da kommen. Man tut die Sache nicht begründen noch haben. Und man kann es lösen. Man muss es
eben, da nimmt mich jetzt Wunder, wie würden wir es jetzt lösen? Weil das Perverse ist ja, ein bisschen, dass eigentlich alle finden, es ist zu viel Zuwanderung.
Ja.
Von links nach rechts.
Ja.
Alle wissen, es ist irgendwie zu viel.
Ja.
Aber niemand bringt irgendeine Lösung.
Ja, die Lösung ist ja beschlossen, es wird nicht gemacht.
Also im Asylrecht oder bei den Personen,
ja,
bei
beiden? Ja, im Asylrecht auch. Asylrecht sind Grundlagen da. Das können sie machen. Die vorläufig Aufgenommenen sind keine Flüchtlinge. Heute sind die Flüchtlinge, die da sind, mehr vorläufig aufgenommen, die man nicht heimschickt. Aber dann muss man sie halt alle 3 Monate untersuchen. Ist es unzumutbar? Das sind alles Abgewiesene. Abgewiesene. Wo man sagt, es ist nicht zumutbar heimschicken. Da haben wir ein Beispiel gebracht, weil alle Flugplätze bombardiert sind, da kann ein Flugzeug nicht landen. So etwas so Vorübergehendes, oder? Aber jetzt sagen sie, ja, aber da hätten dort keine Verwandte mehr und Bekannte und weiss, da findet immer einen Grund, warum es besser ist, wenn sie da bleiben. Da muss man halt eben konsequent durchsetzen, muss nicht einmal unmenschlich sein.
Aber also, es ist nicht so, dass wir das nicht mehr schaffen. Im Westen. Das ist ja ein Problem, das der ganze Westen
ja, gut. Hat,
wir schaffen das nicht mehr, ja. Weil wir sind vielleicht zu sentimental. Wir haben das Gefühl, ja, du kannst ja nicht Leute abweisen.
Die Sentimentalität muss halt überwunden werden. Mhm. Also ich war ja stark unter Beschuss, gewesen, wo ich das angehe. Es hat auch gebessert, aber ich habe ja dann leider eins mit denen rausgejagt, oder? Da konnte ich es nicht mehr fertig machen. Das hätte die vier Jahre noch erlebt, das eigentlich sehr richtig gewirkt. Ohne unmenschlich zu sein. Mhm. Dann haben sie gesagt, der Blocher schickt Leute heim. Grausam. Ich habe jeden, der mir heimgeschickt hat, hat müssen über die Botschaft verfolgt werden, was passiert mit dem, was passiert mit dem. Ich habe einen Fall gehabt, das tut mir leid, der ist, als er heimgekommen ist, ziemlich lang ins Gefängnis gesteckt worden wegen Dienstverweigerung. Wo wir gesagt haben, also das ist auch irgend 5 Jahre oder so, das ist ja verrückt. Den Fall haben wir auch gelöst nachher durch diplomatische Beziehungen, also wenn er das nicht ändert, und dann ist er wieder frei. Aber es ist mühsam, es ist nur mühsam, darum machen sie es nicht.
Aber bei der Personenfreizügigkeit ist nicht das Problem mühsam,
nein, das ist jetzt, das Problem das ist jetzt, EU, oder? Das ist jetzt beim Ding. Und bei dem Ding, bei der Personenfreizügigkeit hat das Schweizer Volk korrigiert im 2014 durch die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative mit der Kontingentierung, mit der Beschränkung für die alte Regelung, die wir hatten, bevor wir da Personenfreizügigkeit eingeführt haben. Und das Parlament und der Bundesrat und die Verwaltung weigern sich, das umzusetzen. Umzusetzen! Wir waren alleine.
Aber eben, das ändert sich ja nicht. Was wollen Sie da machen, dass sich das ändert?
Ja, das. Im Grunde genommen können Sie nur die Wahlen ändern. Sie müssen andere Leute auf Bern schicken, die das machen. Weil jetzt kommen Sie durch mit dem. Und dann ist natürlich die Wirtschaft, ist ja klar. Große Betriebe sagen dann, nein, wir können nicht genug Leute haben, können wir auslesen und so. Und da, dass wir die Gemeinden da mitmachen mit diesen Haufen da. Ich meine, Sie müssen auch mal die indirekten Einflüsse sehen. Wir wissen doch auch zum Beispiel, dass der Missbrauch im Sozialwesen vor allem eingewanderte Ausländer sind. Das ist ja so. Wir machen, was man will. Jetzt verschwiegen sie das immer. Oder? Also wenn sie einmal demonstrativ schreiben, es war ein Schweizer, der andere Opfer war auch ein Schweizer, können sie davon ausgehen, die sind eingebürgert, oder? Würden sie nicht so demonstrativ schreiben. Aber wie geht das? Jetzt sagen wir Kleinunternehmer, wir haben heute ein System, das die haben, wenn wir sie nicht mehr brauchen und kündet, am anderen Tag sind die krank. Und zwar langfristig krank. Aus psychiatrischer Begutachtung und so. Und für das haben Betriebe Taggeldversicherungen, wo die Versicherung dann zahlt. Sagt man ein, ich habe 7 Leute, wir haben 8'000 Franken gezahlt bis jetzt für die Versicherung. Neu ist der Vertrag abgelaufen und am nächsten Jahr müsste ich 20'000 Versicherungsprämien zahlen. Da habe ich gesagt, ja, das wollte ich nicht, dann lasse ich es neu ausschreiben. Bis jetzt hat jede Versicherung, die er angefragt hat, gesagt, wir machen das nicht mehr. Jetzt müssen wir doch wieder in Bern schauen, was haben wir denn eigentlich für eine gesetzliche Regelung, dass einer, wenn er könnte, am anderen Tag krank sein kann. Stimmt doch wieder etwas nicht. Es sind ein Haufen solche soziale Korrekturen, die wir machen müssen. Die sind existenziell.
Zum Schluss, Wirtschaft. Wie geht es eigentlich der Schweizer Wirtschaft? Sind wir gut aufgestellt? Was ist etwas, was eine Sorge macht? Was ist etwas, was eine Freude macht? Wie würden Sie das sagen?
Also zuerst muss ich mal sagen, wir schauen in der Schweiz, wenn Sie Zeitungen lesen und so, immer auf die grössten Firmen in der Schweiz. Klar, Nestle ist die grösste, muss auch viel getrieben werden. Chemie ist ganz verrückt. Banken. Ich habe gemeint, im 2007 und 2008, wo die Banken kippen sind, oder? Das muss eine verrückte Sache geben, weil das reißt die Schweiz mit. Sie haben fast nichts gemerkt. Es hat schon geschwind ab und ab. Wir haben einen unglaublichen Haufen sehr starke, gute, kleine und mittlere Firmen in der Schweiz. Über die redet man nicht. Ist ja ein Glück. Die sind auch froh, wenn man nicht darüber redet. Aber wenn ich nur auf Ems fahre, nicht auf der Autobahn, sondern durch die Dörfer, die Firmen kennen, was da für Marktstellungen drin sind, Marktführer in kleinen, guten Produkten, also da ist die Schweiz hervorragend und immer noch hervorragend. Und die tragen auch die Wirtschaft. Nicht gegen die grosse Industrie, also die brauchen wir ja auch, oder? Aber wenn Sie jetzt an Basel Chemie schauen, in Basel, in der Schweiz selber, ist das nicht, also auch wenn es ein Steuersitz natürlich da hat, man schenkt das schon in Basel, oder? Aber die haben eine starke Stellung und die müssen wir behalten. Und die leiden am meisten unter der Bürokratie. Eben jetzt zum Beispiel so eine Kleinigkeit, wo ich jetzt in der letzten Woche dann alle getrollt bin, wo ich sage, Herrgott, das ist schon verrückt. Da läuft ja etwas falsch. Das trifft die Kleinen natürlich mehr als die Grossen, oder? Und wenn Sie schauen, Sie brauchen heute fast ein Personal, Abteilung, um die Leute anstellen und betreuen. Aber einer, der zwei Leute ansteht, kann ja keine Personalabteilung haben. Der muss ja etwas suchen und alles, oder? Ja, also der Mittelstand, oder? Und auch steuerlich müssen wir den Mittelstand gut haben. Aber das ist ja im Volk noch nicht so durch. Kanton Zürich jetzt hat abgestimmt am letzten Sonntag über ob wir in Zukunft Krankenkassenprämieabzüge erhöhen können. Weil, seit man die festgelegt hat bei den Steuern, sind Krankenkassenprämien quasi verdoppelt. Wir können immer gleich wenig abziehen. Dann hat die SVP die Initiative gemacht, hat doch nicht einen komischen Namen.
Quasi einen komischen Namen, gemeint,
das ist von der
PDA.
Ja, ja, ich habe es nicht verstanden, aber item, dass man 1'000 Franken mehr abziehen und in Zukunft, wenn die Krankenkassen steigen, steigt das prozentual. Und pro Kind 1'500 abziehen. Und wir haben es nicht fertig gebracht. Also die Mehrheit hat dem zugestimmt, aber dann haben sie einen Gegenvorschlag gemacht, nur mit 300 Franken. Und der ist dann in der Stichflug durchgegangen. Und da haben auch freisinnige Hochburgen für den Gegenvorschlag gestimmt. Und ich habe die Begründung gehört. Ja, das ist also, das macht jetzt also nicht viel aus bei den Steuern. Das setzt an einem ganz falschen Ort an. Man sollte viel mehr Progression ändern und so weiter. Kann ja sein. Aber für den Mittelstand ist das entscheidend für eine Familie, ja, die 1'000 Franken mehr kann. Ja, und die ganze Hoche macht es nicht viel aus, ist ja klar. Hat mir einer gesagt, aber Sie müssen doch nicht sagen, dass Sie mit dem viel weniger Steuern zahlen. Sage ich, ja, weil ich so viel zahle, macht es weniger aus. Aber für die anderen. Und da sind wir im bürgerlichen Lager auch zu wenig konsequent, oder? Weil, dass die Linken sagen, ja, das nützt nur der Steuerzahler. Bei den Armen braucht es ja nicht. Die werden ja unterstützt durch Leute, die keine Steuern zahlen. Die haben ja Prämienunterstützung vom Kanton. Das sind Hunderte von Millionen, die wir zahlen. Aber ich sage, da muss man auch das Bewusstsein beibringen. Oder? Und also den Mittelstand schauen.
Aber bei der Wirtschaft, nein, was machen die falsch? Was machen die Unternehmen falsch? Wo haben sie das Gefühl, die sollten sich anders verhalten? Oder machen sie alles gut?
Ja, ich weiss nicht. Da gibt es auch verschiedene. Ist ja klar, da sind so viele.
Aber mich dunkelt das so, wie die Gattesten haben so jetzt vorher gesagt, die Grossen tun wir nicht immer reden, aber bei den Grossen hat man schon das Gefühl, es sind viel mehr Fehler gemacht.
Ja, man muss natürlich sehen, die sind dann auch im Schaufenster. Also wenn Sie zum Beispiel den Fall Credit Suisse anschauen, das schadet natürlich allgemein der Wirtschaft. Warum ist das möglich, bei diesen grossen Unternehmen so viel Seich machen und die, die es angestellt
haben, da
drin sind es nicht mehr rum?
Wieso ist es möglich?
Kein Unternehmer. Das ist eben bei den Kleinen und Mittleren sind das Unternehmer, denen gehört das Unternehmen. Und wenn es schlecht geht, sterben sie. Und die Grossen haben keine Unternehmer, die haben nur Manager. Dann hat man die gesagt, man muss die gleichstellen wie die Unternehmer. Und die Unternehmer verdienen auch mehr, wenn sie viel verdienen. Darum geben wir denen so eine Boni. Bei ich nicht dagegen. Aber der Unternehmer verliert auch alles, wenn es daneben geht. Dann müssen wir denen sagen, und ihr zahlt aber auch einen Verlust.
Eben, jetzt zahlt der Boden zurück. Ding.
Ja, ja. Mhm. Und das passiert nicht. Mhm. Und jetzt ist ja keiner mehr rum von denen, mhm. wo der Rohner ist der Letzte und wer ist denn die gewesen, die dann alle das Ort hinlegen und so weiter, oder? Und das gibt einen schlechten Ruf für ein Unternehmen. Mhm. Und am Schluss sagt das Volk, wenn die so eine Boni zahlen, dann kann man auch mehr Steuern zahlen und so weiter. Mhm. Und die haben ja nicht einmal Unrecht, oder? Also, es muss nicht eine geküchelte Schaustelle sein, mhm. das scherbelt auch. Mhm. Aber ein Unternehmer, der die Sache recht macht, von morgen bis zum Abend, das sage ich natürlich vom industriellen Bereich, forscht, entwickelt, produziert und mit den Leuten die Sache richtig macht, der mag auch schlechte Zeiten verleiden. Und ich meine, ich bin das Leben lang bin ich als Unternehmer im Nationalrat gewesen und man hat mich nicht abgestraft. Ich war lange Jahre der bestgewählte Nationalrat von der Schweiz.
Obwohl sie immer geschwänzt haben.
Ja, ja, das war der Meiste, oder? Mm-hmm. Aber ich habe gesagt, ja, wenn ich nicht dort bin, kostet ja auch nichts. Und wenn es notwendig ist, bin ich schon dort. Ja. Also nur für die Gegner hat das so eine Rolle gespielt.
Was halten Sie von dem Fachkräftemangel? Also die meisten Unternehmen sagen das, sagen es ein Riesenproblem für sie.
Ja, das stimmt aber auch.
Aber gleichzeitig haben sie jetzt vorher gefunden, Personenfreizügigkeit, ja. wenn wir irgendetwas machen.
Also ich habe bei der Regelung, die wir beschlossen haben, mit der Initiative, wenn einer braucht und er kommt da hin und er will Bedingungen, kommt das ja auch über. Mhm. Aber es gibt zwei Probleme dort. Wir haben eine Überbewertung vom Studium an der ETH, an der Universität. Mhm. Wir haben viel zu viele studierte Leute. Mhm. Die kommen schon einmal zu unter, aber die treffen also dann nicht für den Wohlstand, sind die maßgebend. Das habe ich im Bund gesehen. Was da für Leute hat mit universitärem Abschluss und dann haben sie das Lohnsystem, wo die, weil sie so einen Abschluss haben, noch höher bewerten.
Ja, wie man Doktortitel hat, oder? Doktortitel hat man
mehr. Nicht Leistungsprinzip. Ja. Und auch in diesen grossen Unternehmen treffen die untereinander. Aber gute Leute finden, oder? Mir hat einer gesagt, der ist ein Rohrspengler, hat das Unternehmen. Mhm. Sagt, wir sollten etwa 150 haben, die neu anfangen in der Lehre. Wir haben ungefähr 60. Oder? Es will niemand mehr das machen und man summt natürlich auch die Volksschulen aus und sagt, also wenn einer kann lesen und schreiben einigermaßen, kannst du noch Privatunterricht nehmen, neben der Schule, das kannst du die Matur machen und dann noch studieren.
Aber wie bringt man das wieder an, dass die Arbeit oder, von solchen Leuten, eben ein Rohrspengler oder ein Metzger oder ein Malermeister, also dass die Leute das Gefühl haben, das ist etwas Gutes?
Also ich glaube, wenn es eine Rezession gibt, dann gibt es ein akademisches Proletariat. Mhm. Die werden zuerst entlassen, weil sie erstens teuer sind und man kann verzichten auf sie. Mhm. Und dann suchen dann die Leute, wo kommt man wieder eine Stelle über. Mhm. Also ich empfehle seit Jahren, jedem Jungen, der zu mir kommt, mach eine Berufslehre. Mhm. Wenn du nachher eine Berufslehre hast, kannst du immer noch studieren. Das sage ich nicht, weil ich den Weg gemacht habe, aber man hat etwas in der Hand, und du auf jeden Fall gebraucht wirst. Mhm. Oder wenn du jetzt Rohrspengler lehrst und hast Rohrspengler fertig und du willst noch weiter als Technikum und alles, kannst du ja das machen. Aber als Rohrspengler kannst du auf jeden Fall mal arbeiten. Und dort wirst du gebraucht. Und dort, aber das ist nicht nur in der Schweiz, das ist in ganz Westeuropa so. Mhm. Die Schulen werden ausgeholt. Es ist auch nur einer, wenn er an die Universität
ist eben kommt. Ich finde, es ist ein kulturelles Problem, wo ich einmal schon ein bisschen ratlos bin, wie man das wieder ändern kann. Weil es geht wirklich um die Wertschätzung. Also wirklich jetzt auch protestantisch gesprochen.
Ja,
oder?
Ja, ja.
Die Wertschätzung von Arbeit. Dass man etwas macht, was man auch sehen kann. Ja. Oder ich meine, der typische Akademiker macht Dinge, die man nie sieht. Nein. Der tut Sitzungen organisieren. Ja. Oder in der Bundesverwaltung tun Sitzungen organisieren.
Der Akademiker wird natürlich auch eine Stelle. Mhm. Früher noch, also ganz früh, als ich jung war, hat man gesagt, ja, geh studieren, gehen nur die, die zwei linke Däume haben und nicht kannst brauchen auf dem Bau und so Zeug. Mm-hmm. Es hat natürlich etwas gegeben. Nach dem Krieg hat man natürlich gebraucht, Leute, die bauen und die etwas machen und nicht in erster Linie, weil ich komme ja aus einem akademischen Pfarrhaus. Der Vater war Pfarrer, die haben ja müssen das Theologiestudium machen und ich habe Brüder, die das gemacht haben. Und hat mir immer gesagt, ja, der Älteste, ja nein, den kannst du nicht brauchen auf dem Bau. Aber der hat dann nur 6 in der Schule, Griechisch und alles. Ist ja recht, könnt ihr das machen, oder? Aber heute ist es so, dass man meint, jeder, der nicht dort hingeht, ist nichts. Und das ist schon eine Bewertungssache, wie es natürlich auch von außen her gesehen ringer ist. Oder? Also hier auf dem Bau arbeiten ist mühsamer, als hier in einem Büro irgendetwas machen.
Und ich meine, ich war letztens in einer Fleischfabrik, im Schlachthof.
Ja.
80% der Metzger, die dort arbeiten, sind angelernt und kommen aus Osteuropa.
Ja, ja.
Es gibt keine Schweizer mehr. Nein. Und es ist auch wahnsinnig strenge Arbeit, ich habe das gesehen. Und es ist auch gefühlsmässig eine schwierige Arbeit. Oder Tier töten ist nicht lustig.
Ja.
Und das sind alles Leute aus Osteuropa. Ja, ja. Die Leute haben mir dann auch erzählt, wo du früher noch in den 70er Jahren Metzger gelernt hast. Du bist jemand gewesen. Ein Metzger ist etwas. Und heute findest du niemanden mehr. Und da habe ich das Gefühl, das können wir doch fast nicht mehr. Wie bringen wir das wieder an?
Das hängt ab, dass die anderen, die, muss auch sehen, also der Universitätsabschluss, die Akademiker haben im Niveau gesunken. Weil wenn du so viele alle nimmst, ob sie fähig sind oder nicht, dann sind sie gesunken. Also man schadet dem auch. Aber sie haben alle immer eine Stelle gefunden. Oder es werden überall alle unterhalten. Da wird sie auch die Statistik über die Arbeitslosen. Stimmt nicht. Wir müssen die Erwerbslosen zählen. Wir sind nur die, die über die Arbeitslosenkasse Entschädigung werden. Das ist ja nur ganz ein kleiner
Teil. Das sind die, die Arbeit suchen,
oder? Was sind die, die da durch und krank sind? Die, die eben nach dem Künden da und weiss ich was. Und wo über Taggeldversicherung laufen und so. Und wo sind die, wo anders durchs Leben gehen, ohne zu arbeiten, oder?
Oder einfach Teilzeit arbeiten, oder? Ja. 15% Pensen arbeiten, oder? Das ist eigentlich
aber auch. Jetzt eben zum Beispiel die Krankenkassenentschädigungen. Die sind für alle, die nichts verdienen, oder? Kommen die Mittelschüler und Studenten kommen die über aus der reichsten Familie?
Wir kommen sogar Briefe über. Ja. Ich komme jedes Jahr Briefe über, wo alle meine Kinder aufgefordert werden. Genau. Sie sollen sich bemühen.
Ja, und die, schon meine Kinder. So hat es jetzt angefangen. Die sind Maturreisen machen. Wir haben da den Kotz können holen. Das ist ja dumm. Dann habe ich das den Dings gesagt, da ist Präsidierer gesagt, das geht doch nicht, oder? Ja, das sind Aussagen. Nein, das sind keine Ausnahmen. Solche Missstände müssen wir jetzt bekämpfen. Es braucht wenig, aber die müssen wir bekämpfen. Aber es liegt im Machen. Es liegt nicht an euren Gesetzen.
Können wir es machen? Sind Sie zuversichtlich für die Schweiz?
Nein, noch nicht.
Wir sind noch nicht so weit.
Nein.
Es geht uns noch viel, viel zu gut.
Ja, leider, ja. Aber hört sich das ist auch verrückt. Manchmal sagt mir, man sollte ja schauen, dass es schlechter geht. Da habe ich immer gesagt, nein, was schlechter geht, ist nicht unser Auftrag. Da muss der liebe Gott selber schauen. Also, wir müssen schauen, dass es gut geht. Aber es stimmt, es hat eben auch das Gute gehabt, hat Nachteile, oder?
Ja.
Man wird bequem.
Wie heisst das Zitat? Es gibt nichts Schlimmeres, das sagen Sie doch immer.
Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen.
Das ist Martin Luther, oder was
ja,
ist
das? Ja, ich habe immer den Goethe zitiert, weil er starb im Goethe. Aber er hat es abgeschrieben, hat mir ein Mittelschullehrer eine schöne Abhandlung geschickt, was beim Luther steht. Und hat er gesagt, der Luther ist es gewesen, der Erste. Und er muss ja der Erste sein, der hat ja vor Goethe gelebt. Und ich habe dann einmal aus dem Witz gesagt, man sollte dem Goethe den Doktortitel wegnehmen. Das ist ein Plagiat, hat er gesagt, wo er es abgeschrieben hat.
Das wäre Goethe ja gleich.
Ja, wahrscheinlich.
Ja gut, also in dem Sinne über das Gespräch beendet. Wir hoffen zwar nicht, dass es schlechter wird, aber wir hoffen, dass für die Schweiz besser wird. Oder dass, dass man die gewisse Dringlichkeit wieder gespürt, dass man irgendetwas machen muss.
Also das kommt schon mit der wirtschaftlichen Entwicklung, wird uns zeigen. Wir müssen wieder zurück zur Vernunft. Mhm. Das ist eigentlich einfach.
Gut, das war ein Gespräch mit Christoph Blocher, Altbundesrat, Altnationalrat, Unternehmer, Sieger vom EWR. Das EWR ist genau, wir strahlen jetzt das auf am 6. Dezember. Genau, vor 30 Jahren war die Abstimmung, wo, also das sage ich jetzt auch als Historiker, wirklich eine der wichtigsten Abstimmungen, die wahrscheinlich überhaupt war. In dem Sinne, danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Habt noch eine gute Zeit, einen guten Tag oder eine gute Nacht, je nachdem. In dem Sinne, das war vom Nebelspalter von der Sommershow. Danke vielmals. Danke vielmals, Christoph Blocher.
Bitte, danke.